ja, Einführung in die prophetischen Bücher. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht zu lesen, Einführung in die poetischen Bücher. Obwohl das gar nicht so falsch wäre, weil wenn wir uns mit den 12 kleinen Propheten beschäftigen, dann sind die im überwiegenden Teil in poetischer Sprache geschrieben worden. Von daher wäre das noch nicht einmal ganz falsch gewesen. Das gilt für Jesaja auch. Das gilt für Jesaja auch, ja. Also, wir möchten ein neues Thema beginnen und bevor man sich Bibelbücher ansieht, ist es immer ganz gut, einige Vorfragen zu klären, damit einem auch hinterher der Zugang zu diesen Büchern etwas einfacher wird. Und ich finde als erstes vorweg diesen Bibelvers sehr, sehr wichtig, der in 2. Petrus 1, Vers 19 steht. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Nee, lass ruhig auf. Lass ruhig auf, Kam. Ist alles gut. So besitzen wir das prophetische Wort, auf das zu achten ihr wohltut. Also, das ist erstmal das erste Wichtige, was wir wahrnehmen müssen, dass wenn wir es mit dem prophetischen Wort zu tun haben, dass uns das Neue Testament geradezu auffordert, darauf zu achten. Und zwar deshalb darauf zu achten, weil das Wort Gottes uns wie eine Lampe sein kann, das uns Licht geben kann. Also wenn wir, und wir sind doch Christen und wir verlangen danach, Licht zu bekommen, Licht von Gott für unseren Weg. Und wenn wir die kleinen Propheten oder auch die Großpropheten, wenn wir das prophetische Wort vernachlässigen, dann wird es in unserem Leben nicht hell. Wenn es Licht werden soll, wenn wir ein Licht für unser Leben brauchen, haben wollen, dann müssen wir die Prophetien lesen. Und jetzt frage ich euch mal, wer von euch hat in den letzten 3 Monaten einen der kleinen Propheten gelesen? 2, 3. Ja. Okay, waren ein paar. Jetzt die zweite Frage, wer von euch hat denn in den letzten 2 bis 3 Monaten oder meinetwegen auch das letzte Jahr einen kleinen Propheten mal studiert? Ja gut, du warst auf der Bibelstudierfreizeit, ja. Ah ja, gut, ja, prima. Also sind so ein paar. Aber ihr merkt auch, Mensch, die Propheten, das ist nicht unser Tagesgeschäft. Das ist nicht das, womit wir uns täglich auseinandersetzen. Aber hier steht es in Petrus, dass wir das tun sollen und dass wir wohltun, wenn wir es denn tun. Und dass wir dadurch Licht für unseren Weg bekommen. Nun, manche denken vielleicht, warum sollen wir uns mit diesen prophetischen Schriften beschäftigen? Das ist doch alles nur Spekulation. Und da ist die Frage, die wir, wenn so Leute kommen und sagen, das ist doch eh alles nur Spekulation und das Genaues weiß man doch gar nicht, dann ist für mich die erste Frage, wer behauptet das eigentlich? Und die zweite Frage ist, an denjenigen, der das sagt, hast du überhaupt die Propheten schon mal gelesen und studiert? Denn viele sagen, dass das nur reine Spekulation ist, das sind solche, die haben diese Propheten noch nie gelesen. Das ist letztendlich nur ein Vorwand dafür, um solche vielleicht manchmal schwierigeren Schriften in der Bibel sich schnell zu entledigen und zu sagen, ach, da brauchen wir uns nicht mit zu beschäftigen, das ist sowieso nur Spekulation. Und schnell sind wir damit fertig. Also vorsichtig mit solchen Aussagen, die da getätigt werden. Und dann habe ich mir noch hingeschrieben, bedenke, 2/3 der Bibel ist Prophetie. Also wenn wir jetzt mal die Bibel nehmen, 2/3 davon sind prophetische Aussagen. Also da können wir nicht einfach dran vorbeigehen und so tun, als wären sie nicht da. Manche nehmen die Prophetie auch nur dafür, um das Wort Gottes zu bestätigen. Ja, die Prophetien, das ist ja toll, wie der Herr Jesus, der Geburtsort des Herrn vorausgesagt wurde in Micha 5 oder wie verschiedenste Dinge im Leben des Herrn, selbst das, was er für uns am Kreuz gemacht hat, in Jesaja 53, das bestätigt doch die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das ist natürlich auch so und das kann man natürlich hier und da auch mal dafür verwenden, aber das ist nicht der eigentliche Zweck gewesen, warum wir es mit der Prophetie in der Bibel zu tun haben. Und ich finde, für uns als Brüderbewegung, ja, ist es auch mal ganz gut, sich in Erinnerung zu rufen, wie denn diese Bewegung überhaupt begonnen hat. Und das ist schon sehr interessant, dass es da um 1831 einige junge Männer gab, die so zwischen 25 und 30 Jahre alt waren, die eine Konferenz besuchten auf dem Anwesen Powerscourt. Das ist hier unten mal so ein Bild. Das ist auch, gehört dieses Anwesen auch heute noch zu Europas größten Gärten, die da angelegt sind. Das ist etwas südlich von Dublin. Die trafen sich dort, um das prophetische Wort zu studieren. Also die kamen nicht zusammen, um zu studieren, was ist jetzt das wahre Wesen der Gemeinde und wann kommt der Herr Jesus wieder, was ist mit der Entrückung. Nein, sie beschäftigten sich mit diesen prophetischen Büchern und dadurch erkannten sie dann auf einmal bestimmte Dinge. Und dann erkannten sie zum Beispiel eben das wahre Wesen der Gemeinde. Dadurch sahen sie, Mensch, wenn ich die Prophetien lese, dann sehe ich da das Volk Israel, wie es eine herrliche Zukunft haben wird. Aber heute sehe ich eben die Gemeinde, das himmlische Gottesvolk und wie kriege ich das miteinander in Übereinstimmung? Und sie erkannten auf diese Art und Weise, dass Israel eben noch eine Hoffnung haben sollte. Das war damals, 1831, glaubte das fast keiner, dass Israel noch eine Chance hatte. Die meisten dachten, Gott hat das Volk Israel verworfen und die Gemeinde ist an die Stelle von dem Volk Israel getreten. Und das Volk Israel hat keine Hoffnung mehr. Das war damals die gängige Lehre, die es dort gab. Und damals, als es diese Konferenzen gab, da entdeckte man eben bestimmte Dinge wieder, dass eben die Gemeinde eben auch ein Himmelskörper ist, dass sie gar nicht von dieser Welt ist und dass sie auch ihre ganze Hoffnung und ihre ganze Berufung eben auch himmlisch ist. Aber das erkannten sie eben durch die Beschäftigung mit dem prophetischen Wort. Außerdem erkannten sie auch wieder, dass das Kommen des Herrn Jesus nahe ist. Nun sagt jetzt vielleicht einer von euch, naja, das sind ja alles Themen, das ist, ich bin ja noch nicht so lange zum Glauben und das ist was für ältere Brüder oder ältere Geschwister, die auf das Kommen des Herrn warten. Dann möchte ich euch doch mal auf den Thessalonicher Brief hinweisen, auf das erste Kapitel. Und die Thessalonicher waren junge Gläubige, die waren also noch gar nicht lange zum Glauben gekommen. Und von denen wird Folgendes gesagt. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Da heißt es, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Also diese junge Gemeinde in Thessalonich hatte einige Dinge gehabt. Sie haben sich von den Götzenbildern wegbekehrt zu Gott hin, um was zu tun, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Also das ist Grundlage für jeden Christen von uns. Wir haben uns wegbewegt, wir haben einmal Nein gesagt zu dieser Welt, wir haben uns hingewandt zu Gott und wir geben jetzt unser Leben dem Herrn Jesus und dienen dem Herrn Jesus, dienen Gott und erwarten den Herrn Jesus aus dem Himmel. Das galt damals für die Thessalonicher und das gilt für uns genauso heute auch noch. Das sind die Punkte, die damals auch wieder entdeckt worden sind, eben das Kommen des Herrn, dass es jederzeit geschehen kann. Dass eben eine Entrückung stattfinden würde und dass eine Entrückung eben auch vor der Drangsal gestehen wird, dass nichts mehr geschehen muss, dass der Herr Jesus wiederkommt. Für uns sind das, das tut mir jetzt auch leid, alles schon so Sachen, ach ja, das Wesen der Gemeinde, da habe ich schon tausendmal drüber nachgedacht, das Kommen des Herrn, da sprechen die Brüder eh immer drüber und Entrückung, da gibt es auch schon, habe ich auch schon hundertmal gehört. Das ist vielleicht so, es ist schade, dass wir manchmal so darüber weggehen, aber damals war das wirklich neu. Das war dadurch erkannt worden, dass man eben diese prophetischen Schriften ordentlich studiert hat. Und ich glaube, wenn wir die gemeinsam studieren, dann werden wir eben genau auch das entdecken, obwohl in den Prophetien nichts von der Gemeinde steht, weil die Gemeinde himmlisch ist und die Prophetien nur was mit der Erde zu tun haben. Obwohl das so ist, werden wir dadurch erkennen, was unsere wahre Stellung als Christen in der heutigen Zeit ist. Weil wir finden werden, dass wir dort in den prophetischen Schriften keine Rolle spielen. Und das haben diese Brüder, und ich würde am liebsten euch aus diesem Buch hier was vorlesen, aber dazu reicht mir die Zeit nicht. Aber wenn ihr da mal Gelegenheit zu habt, das ist eine Biografie über John Nelson Darby und die Anfänge einer Bewegung von Max Weremschuk. Da gibt es hier auf der Seite 125 ein ganzes Kapitel, was über diese Prophetie geht. Und sehr interessant, wie John Nelson Darby dazu gekommen ist, wie er beim Lesen von Jesaja 32 dazu gekommen ist, als er gesagt hat, Israel muss noch wird eine Hoffnung haben. Und das haben diese Brüder, auch bei Bellet habe ich das gefunden und bei anderen Brüdern, und das finde ich ganz erstaunlich, dass die schrieben, dass Israel wird wieder in ihr Land kommen und Israel wird wieder ein Staat werden und diese ganze. Und damals war Israel kein Staat. Da war damals, Mark Twain ist damals darum gereist, 1862, hat einen Reisebericht verfasst und hat gesagt, das Land liegt brach, das ist tot, das Land Israel. Und aber durch das Lesen des prophetischen Wortes sind diese Brüder damals dazu gekommen zu sagen, das steht in Gottes Wort und wir glauben daran, was Gottes Wort sagt. Wir tun uns heute viel leichter damit, weil Israel ist seit 1948 wieder ein Staat. Also das können wir heute schon in der Geschichte nachvollziehen. Das konnten diese Brüder damals nicht, aber sie haben einfach daran festgehalten, was Gottes Wort sagte. Wenn wir uns mit diesem prophetischen Wort auseinandersetzen, ist es auch gut, welche Stellung haben die Propheten in der hebräischen Bibel gehabt. Und ich finde es sehr erstaunlich, ich habe das jetzt hier mal auf der rechten Seite hingeschrieben, dass die hebräische Bibel einmal aus der Tora besteht, das sind die ersten fünf Bücher Mose, dann aus den Propheten, das ist übrigens interessant, da gibt es vordere Propheten und hintere Propheten und da gehören auch Josua, Richter, Samuel, Könige und so weiter dabei. Dann die hinteren Propheten, das sind diese drei großen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann eben die 12 kleinen Propheten. Und dann gibt es sogenannte Schriften, wo eben auch ganz interessant, das sehen wir hier, ne, die Prophezeiung Daniel gar nicht bei den hinteren Propheten eingereiht ist, sondern eben eine Sonderstellung nimmt. Aber ich denke schon auch, dass wir sagen können, dass Daniel ein Prophet ist, weil der Herr Jesus auch in Matthäus 24 einmal davon spricht, wo es um diesen Groll der Verwüstung geht, der einmal aufgestellt werden wird. Und dann sagt der Herr Jesus, wie durch den Propheten Daniel geschrieben worden ist. Also der Herr Jesus selber bezeichnet Daniel als Propheten. Das ist übrigens sehr gut, weil auch solche, die vielleicht im Studium damit konfrontiert werden, da wird man dann hören bei der Bibelkritik, dass der Prophet Daniel sehr angefochten ist. Und wir als Christen dürfen da ganz ruhig sein, wenn der Herr Jesus den Daniel anerkennt und sagt, wie durch den Propheten Daniel geschrieben worden ist, dann brauchen wir uns nicht um die Glaubwürdigkeit des Propheten kümmern. Der Herr Jesus hat es anerkannt. Also so kann man jetzt eben auch die hebräische Bibel einteilen in die Tora, das heißt Weisung, Nebim, das sind die Propheten, Ketubim, das sind die Psalmen und die Schriften. Und jetzt, das finde ich jetzt ganz interessant, dass jetzt noch, das waren drei große Bereiche der hebräischen Bibel und jetzt kommen im Neuen Testament für die gesamte Bibel noch vier Aspekte dazu, nämlich einmal die Evangelien, dann die Apostelgeschichte, die Briefe und die Offenbarung. Und ich bitte euch dazu auch mal, vielleicht kennt der eine oder andere die Bibelstellen schon, aber für mich war das damals sehr schön, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, weil ich auch immer irgendwie Mühe hatte mit der Glaubwürdigkeit der Bibel. da haben mir diese Stellen doch sehr geholfen, weil ich immer mir die Frage gestellt habe, wer hat das eigentlich festgelegt? Warum sollte ich daran glauben, dass das die göttlichen Schriften sind, die Gott mir wirklich geben wollte? Wieso gehören da nicht vielleicht noch andere dabei? Und die haben mir sehr geholfen und da heißt es in Johannes 14, Vers 26, da geht es um den Sachwalter, das ist der Heilige Geist. Der Sachwalter, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also da hat er Jesus schon an den letzten Tagen, als er mit seinen Jüngern zusammen war, den Jüngern gesagt, passt mal auf, es wird der Heilige Geist kommen und der wird dafür da sein, dass er euch an etwas erinnert. Und das ist ja genau das, was wir in den Evangelien finden, dass wir dort erinnert werden an das, was der Herr Jesus hier auf der Erde getan hat. Und dann geht es weiter in Johannes 15, Vers 26. 15, Vers 26, da heißt es, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, wieder der Heilige Geist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang bei mir seid. Also da geht es um das Zeugnis und das finden wir gerade in der Apostelgeschichte, wo die Jünger zu Zeugen gemacht wurden. Dort heißt es sogar im ersten Kapitel, ihr sollt meine Zeugen sein. Und wir lesen die ganze Apostelgeschichte davon, dass die Apostel eben dieses Zeugnis ausgebreitet haben und von ihm gezeugt haben. Und dann in Johannes 16, Vers 13, da heißt es dann, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht fassen. Also da sagt der Herr Jesus schon, pass mal auf, da kommt noch was. Ja? Das ist noch nicht alles, was ich euch gesagt habe. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja, das sind die Briefe. Da hat der, besonders durch den Apostel Paulus natürlich, da wo auch der Apostel Paulus ja das Geheimnis geoffenbart bekommen hat, er hat bestimmte Offenbarungen von Gott bekommen, die uns dann durch die christliche Lehre vermittelt worden sind. Also hier finden wir, dass der Geist Gottes besonders natürlich den Apostel Paulus, aber auch die anderen Apostel gebraucht hat, um uns in die ganze Wahrheit zu leiten. Es war also noch nicht alles offenbart, als der Herr Jesus hier auf der Erde war, sondern es kam noch etwas. Und dann geht es weiter, dieser Vers, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Und da können wir unschwer die Offenbarung drin sehen, dass uns auch das Kommende angekündigt worden ist. Und so finde ich das mehr als beeindruckend, dass wir dann, wenn wir die ganze Bibel zusammennehmen, eben auf 7 Teile kommen und die Zahl 7 ist ja auch die Zahl der Vollkommenheit.
Komme ich noch zu.
Ja, da komme ich in einen anderen Zusammenhang nochmal zu, genau. Aber ihr könnt euch gleich dann an diese Sache nochmal erinnern.
Stefan, könntest du nochmal ganz kurz wiederholen, wieso das für dich jetzt als frisch Bekehrter so nachvollziehbar war, dass du
ja. Ja, weil, die Frage ist, warum das gerade für Neubekehrten so wichtig war, diese 4 Stellen in diesem Zusammenhang zu sehen, für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Natürlich ist das immer noch ein Glaubensschritt, diese 4 Stellen anzunehmen, aber zu sagen, Mensch, das sind der Geist Gott, der Jesus hat eben gesagt, der Geist Gottes soll kommen. Der Geist Gottes ist tatsächlich auch gekommen und dann passierten genau diese 4 Dinge, wo der Jesus sagt, das wird passieren. Er wird erinnern, er wird zeugen, er wird in die ganze Wahrheit führen und das Kommende wird er euch verkünden. Und das ist genau das, was wir heute im Neuen Testament als christliche Lehre und als Neues Testament kennen. Und das fand ich für mich sehr erstaunlich, wie der Geist Gottes diese Dinge so geführt haben. Da sehe ich hinter, dass es da keinen Zufall geben kann, dass das so geführt worden ist. Also das war der Grund. Es gehört natürlich immer noch eben nach wie vor der Glaubensaspekt dazu. So, wir haben bei den Propheten, und nur das nochmal zu sagen, eben vier große Propheten, eben Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Zu dem Daniel habe ich schon was gesagt, und zu den 12 kleinen Propheten haben wir eben die, das müsste ich jetzt mal eigentlich wegmachen, was sind denn die kleinen Propheten? Habt ihr schon hingeguckt? Kommen wir dazu? Angebote. Was gibt es für kleine Propheten?
Hosea.
Hast du da schon wieder irgendwas gelesen? Nee. Was hast du für Amos?
Joel.
Joel, Micha?
Sané.
Was?
Sané,
ne, den kenne ich nicht. Noch was? Jona?
Nahum?
Obadja?
Zacharja?
Was?
Malachi?
Habakkuk?
Haggai?
Zephania. Wow, super. Haben wir doch alle hingekriegt, ja? Aber in der richtigen Reihenfolge wäre jetzt auch noch gut, ja? Naja, komm, das ja, machen wir das nächste Mal, ja. Okay, also das ist die Reihenfolge, die könnt ihr euch dann zu Hause nochmal ansehen. Was ich wichtiger finde, dass man sich damit mal beschäftigt, wenn man an dieses Thema rangeht, das hat mir zumindest geholfen, sich immer zu überlegen, in welcher Zeit spielt etwas. Und das ist gar nicht so einfach. Und diese Grafik, die ihr seht, die habe ich wirklich im Schweiß meines Angesichtes selber gemacht. Weil es gibt davon Tausende, aber wenn man das nicht selber macht, lernt man es nicht. Und das ist wirklich mal gut zu sagen, Mensch, es gibt Propheten eben in Israel, eben im Nordreich, es gibt Könige im Nordreich, es gibt Könige im Südreich, es gibt Propheten im Südreich oder in Juda. Das ist schon mal von der Grundlage gut zu sehen, wo kommen die Propheten eigentlich her und auch wahrzunehmen, Mensch, die ganzen Propheten spielen in einer Zeit, wo Israel eben nicht ein Reich war, sondern zwei Reiche war, nämlich ein Südreich und ein Nordreich. Wir wissen, dass damals bei Salomo am Ende seiner Laufbahn eben diese Trennung kam mit Rehabiam und Jerobeam und dass sich das Reich dann teilte in diese 10 Stämme im Norden und die 2 Stämme Juda und Benjamin im Süden. Und das ist schon mal wichtig, dass man das festhält. Und dann hat es eben auch Könige gegeben im Südreich und auch im Nordreich. Und einige von diesen Propheten haben vor der assyrischen oder in der assyrischen Zeit, wo also der Assyrer die Weltmacht hatte, haben die ihre Prophezeiungen ausgesprochen. Das war auch jeweils vor der assyrischen Gefangenschaft. Die finden wir hier an dieser Stelle. Also das Volk Israel hat 2 große Gefangenschaften erlebt. Einmal das Nordreich, das wurde nach Assyrien, das können wir vielleicht, nee, haben wir hier nicht, schade, das kommt gleich noch. Das war im Norden, da wurden die Israeliten nach, also die 10 Stämme weggeführt nach Assyrien. Und dann kam eben auch nochmal ein, der Babylonier später, das war hier, gab es die babylonische Gefangenschaft. Also das sind mal so Eckpunkte, die muss man wissen, weil diese Propheten eben einmal in der assyrischen Zeit prophezeit haben. Das ist hier Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha und Nahum. Und dann in der babylonischen Zeit war das Habakkuk und Zephania. Die waren auch kurz davor, also gerade wo dieses Weltreich sich wechselte. Und dann gibt es noch sogenannte nachexilische Zeit, das ist Haggai, Zacharja und Maleachi. Das ist also die Zeit, als die Israeliten dann aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückkehrten in ihr Land, was uns dann ja besonders in Esra und Nehemia dann auch beschrieben wird. Also, und in dieser ganzen Phase haben eben diese 12 Propheten auch ihren Dienst getan. Das soll mal zumindest als Rahmen reichen. Noch ein paar Vorbemerkungen zu den 12 kleinen Propheten, die ich interessant finde, dass es Funde gemacht worden sind, wo auch schon die Rabbiner, die alten Rabbiner, die 12 Propheten wirklich als ein Buch oder als eine Rolle zusammengefasst haben. und die auch wirklich die Zwölf genannt haben oder eben die Kleinen oder das heißt die kurzen Propheten. Also die kleinen Propheten sind ja nicht deswegen kleine Propheten, weil sie von geringerer Bedeutung wären oder weil das alles so kleine Leute gewesen wären, sondern das sind die kleinen Propheten, weil sie eben in dem Umfang nicht so groß sind, eben wie die wie Jesaja oder Hesekiel oder auch Daniel. Also das kann man dort schon nachvollziehen bei den Rabbinern. Und dann ist es sehr interessant, dass in der Qumran-Höhle, das ist ja, ich weiß gar nicht, 1945, 48 irgendwo, sind ja ganz große Funde da in Qumran gemacht worden, in verschiedenen Höhlen, und die auf Buchrollen aus der Zeit von 150 bis 25 vor Christus noch hinweisen. Und da sind auch diese 12 kleinen Propheten eben als eine Buchrolle zusammengefasst gewesen. Und auch in der Reihenfolge, so wie wir sie heute kennen. Gut, Hosea steht hier an der Spitze. Es ist nicht unbedingt das älteste Buch, aber es ist von den kleinen Propheten das längste Buch. Es hat wie viele Kapitel? Hosea? 14 Kapitel hat Hosea und steht damit wahrscheinlich wegen des Umfanges an erster Stelle. Und dann ist das älteste, ist möglicherweise, da ist man sich nicht ganz sicher, ist der Obadja. Er ist jedenfalls der kürzeste, der also nur aus wie vielen Versen besteht? 21, glaube ich. Ja. Könnt ihr nochmal nachgucken. Ja, also das ist mal so als Rahmen, und wenn man schon von einer gewissen Ordnung reden möchte, dann kann man feststellen, dass der Hosea sehr stark das Nordreich im Visier hat, Joel sehr stark das Südreich, dann Amos wieder das Nordreich, Obadja wieder mehr im fürs Südreich, Jona, gut, da ist jetzt, das geht um Ninive, das könnte man nach Norden packen. Micha geht es wieder um das Südreich, Nahum ist wieder das Nordreich und Habakuk ist eher das Südreich im Visier. Also da kann man so eine gewisse Paaranordnung wohl feststellen. Wenn ihr eine chronologische Reihenfolge haben möchtet, dann könnte man diese wohl so zeigen. Aber ich möchte eigentlich mehr sagen, dass die Ordnung nicht eben chronologisch aufgebaut ist, sondern eben nach diesen Zeiten. Dass es eben bestimmte Propheten gab, die in der assyrischen Zeit waren, dann in der babylonischen Zeit und eben in der nachexilischen, nach der Gefangenschaft waren. Diese Ordnung kann man da durchaus entdecken. Gut, es gibt eine poetische Sprache, das habe ich schon erwähnt, und ihr könnt mal zu Hause dann auch gewisse Übergänge vielleicht euch ansehen zwischen Joel 4, Vers 16, das hört dann mit Worten auf, wie Amos anfängt, und Amos hört auf, wie Obadja, also Amos 9 hört mit Edom, ein Hinweis auf Edom auf, und Obadja, da geht es ja nur um Edom. Ja, also da gibt es auch gewisse Übergänge, die ganz interessant sind. So, dann haben wir noch den, müssen wir mal den Bereich abstecken, damit wir überhaupt so bildlich jetzt mal auch auf der Landkarte wissen, womit haben wir es zu tun. Und da finden wir eben, jetzt habe ich hier mein Dings nicht, gibt es hier eine, könnt ihr den Mauszeiger sehen? Ja, ne? Also hier haben wir das Babylonische Reich, ja, das ist das Südreich, was ja dann später in die Gefangenschaft gekommen ist. Hier oben haben wir Assyrien. Das ist also immer im Norden, also wenn man in der Prophetie zum Beispiel von dem König aus dem Norden hört, dann ist meistens der Assyrer damit gemeint, ja, weil der eben immer, ups, das war ein bisschen zu schnell. So, und hier ist halt Israel, ja, hier ist der Jordan, hier unten ist das Tote Meer und hier oben ist der See Genezareth. Und hier ist irgendwo Jerusalem. Also das ist so dieser Bereich. Und wenn es um Edom geht, ja, in dem Propheten Obadja, dann geht es eben hier um dieses Gebiet hier unten. Oder wenn es eben um Ninive geht, wie beim Propheten Jona oder Nahum, ja, wo es um die Vernichtung von Ninive geht, dann finden wir das auf der Karte hier oben in Assyrien. Also das ist mal wenigstens ganz grob. Hier haben wir das Mittelmeer, ja, das war irgendwie alle auch eine gewisse Vorstellung davon haben. Jeder der Propheten hat irgendwie so eine Eigenart oder Eigenheit, die man erwähnen kann. Der Hosea ist zum Beispiel davon gekennzeichnet, dass er eine lange Dienstzeit hat. Also dein Dienst erstreckt sich, das sieht man auch, wenn man den studiert, seine Rede ist unheimlich abgehakt. Man sieht, dass er über viele Jahre wahrscheinlich seine Prophezeiungen bekommen hat und manchmal sind die Kapitel ohne Übergänge. Also das ist manchmal sehr schwierig zu lesen, der Prophet Hosea. Aber es zeugt davon, dass er auch die Einleitung davon, dass er lange gedient hat. Und das ist sehr schön zu sehen, denn er hat in schwierigen Zeiten gedient. Und gerade in dieser Zeit waren viele Könige, die sehr untreu waren. Und da war dieser Hosea da, der sehr treu war. Also das ist sehr besonders und fällt sehr besonders auf bei Hosea. Joel ist unglaublich unkonkret. Also da geht es um eine Heuschreckenplage, wo keiner weiß, ist das geschichtlich passiert, ist das noch für die Zukunft. Da gibt es der Joel selbst, weiß man gar nicht, wo man den hinstecken soll, wo kommt der her, der hat keine Abstammung dort. Also da sind sehr viele Fragen, die man da hat, wo manches sehr unkonkret bleibt. Der Amos, das ist interessant, der kommt aus dem Südreich, aber hat seine Botschaft vor allen Dingen im Nordreich. Also der war ein einfacher Viehhändler und hat Maulbeerfeigen angebaut und ist damit dann zu den Märkten ins Nordreich gegangen, hat seine Waren dort verkauft und hat dann seine Botschaft dort verkündigt. Und das ist sehr interessant, dass er eben als jemand aus dem Südreich kommend das Nordreich verurteilt. Ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig, ja, wenn jemand anders einem was sagen will, der gar nicht von einem selber kommt. Ja. Dann sagt vor allen Dingen noch von da, wo eine Trennung stattgefunden hat. So, der Obadja, das ist der kürzeste Prophet und da geht es nur um Edom, um die Nachkommenschaft von Esau. Jona ist dadurch gekennzeichnet, dass er eben seine persönliche Geschichte ist auch gleichzeitig die Botschaft. Das finden wir bei keinem anderen Propheten, dass die Geschichte des Propheten auch die Botschaft beinhaltet. Also normalerweise tritt der Prophet total in den Hintergrund. Wie gesagt, manchmal finden wir noch nicht mal seine Abstammung. Aber bei Jona ist das gerade gerade die Geschichte seine Botschaft. Bei Micha, da ist natürlich ganz besonders diese Prophezeiung in Micha 5, Vers 1, wo der Geburtsort des Herrn Jesus uns mitgeteilt wird und auch die Gottheit des Herrn Jesus in besonders schöner Weise uns mitgeteilt wird. Der Nahum, der ist auch einzigartig, weil dieses ganze Buch sich nur um Ninive, also um die Heiden kümmert. Das ist so ein bisschen, hat so eine Stellung wie der Jakobusbrief im Neuen Testament, der an die 12 Stämme gerichtet ist. Also das ist sehr schön zu sehen, dass Gott eben auch die Propheten sendet, um einem fremden Volk eine Botschaft zu bringen. Oder hat auch eine Botschaft für ein fremdes Volk. Auch Jona im Übrigen hatte ja auch für Ninive eine Botschaft. Der Habakuk ist deshalb interessant, weil es dort um ein Zwiegespräch mit Gott geht. Da stellt der Habakuk seine Fragen an Gott. Und das ist sehr interessant und wenn wir mal dazu die Gelegenheit finden, ich finde den Habakuk, der hat mich sehr angesprochen, den finde ich wirklich klasse, wie er dort mit Gott ringt, mit seinen Fragen, mit seinen Warum-Fragen. Und der Zephania, der ist auch ein sehr interessanter Prophet, da ist das Wort Tag des Herrn, der Tag, der wird dort sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Und ist auch ein sehr, sehr wichtiger Prophet und auch sehr lebendiger Prophet. Aber da steht der Tag des Herrn vor allen Dingen im Vordergrund. Haggai, das ist auch einzigartig bei Haggai, seine Botschaft wurde angenommen. Bei keinem anderen lesen wir, dass seine Botschaft angenommen worden ist. Bitte? Ja, Jona ist angenommen worden. Aber jetzt, ich meine jetzt auch an das Volk, ja, dass das Volk selber dort die Botschaft der Propheten annimmt. Denn das Volk Gottes hat eigentlich immer sein Herz verhärtet. Ja, und der Haggai, davon lesen wir es direkt, Also es gibt schon auch einzelne Punkte in den Prophetien, wo Gott dann abgesehen hat von bestimmten Dingen, die der Prophet dann prophezeit hat und so weiter. Aber dass so eine Botschaft wirklich so von Herzen angenommen worden ist, lesen wir direkt nur in Haggai 1, Vers 21. Der Sacharja, der ist auch sehr interessant. Da findet man vor allen Dingen diesen Endzeitfahrplan, also das, was die Zeit des Endes betrifft, wird dort sehr schön dargestellt. Und ich freue mich schon auf den Zeitpunkt, dass ich den mal studiere. Den habe ich noch nicht studiert. Ich darf ja so ein SBS machen in Trier. Und da ist der Sacharja noch auf meiner Liste, den ich noch nicht abgearbeitet habe. Glaube auch, dass der relativ schwierig ist, aber ich freue mich schon darauf, den mal zu studieren. Und der Prophet Maleachi, das ist der letzte der 12 Propheten, der bringt letztendlich das Alte Testament zum Abschluss. Er weist uns auch darauf hin, auf die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln. Er weist im Prinzip darauf hin, dass der Herr Jesus einmal wiederkommen wird. Und da steht auch etwas, dass in den Tagen dann Elia kommen wird und so weiter. Und ich sende meinen Boten her vor deinem Angesicht. Und das schlägt gleich die Brücke zum Neuen Testament, wo es in Matthäus Kapitel 3 eben auch da genau darauf eingegangen wird, dass der Johannes der Täufer, dieser Rufende, diese Stimme in der Wüste ist. Hattest du eine Frage? Nee, okay, weil du hast dich nur gestreckt. Okay. Also das mal, wie gesagt, nur eine kurze Übersicht. Ich habe die jetzt hier auch eingeteilt, eben anhand dieser assyrischen Zeit, der babylonischen Zeit und der nachexilischen Zeit. So, dann mal ein bisschen Wortstudium. Was bedeutet Prophetie? Pro heißt heraus, Phetia oder Phetia heißt reden. Also man kann sagen, das ist etwas hervorreden oder etwas hervorbringen. Das gleiche Wort finden wir im Neuen Testament auch mit dem Wort Weissagung. Also immer wenn wir das Wort Weissagung finden, können wir auch gleich an Prophetie denken, das ist das gleiche Wort. Also es geht darum, dass aus dem Verborgenen etwas nach vorne gebracht wird, etwas hervorgesagt wird, hervorgebracht wird, was vorher nicht bekannt war. Im Psalm 25 heißt es einmal, das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Also Gott hat Geheimnisse und die offenbart er durch seine Propheten. Und wir finden in 1. Korinther 14, Vers 6, jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Also die Weissagung, die Prophetie, das ist etwas, was uns zum Nutzen gegeben worden ist. Aber es ist auch etwas, was sich unterscheidet von anderen Aspekten, nämlich von der Offenbarung. Der Apostel Paulus, da liest man häufig, das sage ich euch im Wort des Herrn. Ja, er hat zum Beispiel das Abendmahl von dem Herrn empfangen. Also er hat eine besondere Botschaft von Gott bekommt, die er dann weitergibt. Oder wenn er das Geheimnis offenbart, dann hat er etwas von Gott bekommen, so wie es auch in der Apostelgeschichte einmal heißt, dass Gott ihm ja schon bei seiner Bekehrung sagte, ich werde dir noch erscheinen, um dir bestimmte Dinge mitzuteilen. Er hat also Dinge geoffenbart bekommen. Die Erkenntnis, da ich kann da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, das ist auf jeden Fall auch spannend, sich da mal mit den Unterschieden zu beschäftigen, aber die Erkenntnis ist eher diese einfach das Wissen darum, was die Bibel uns berichtet. Aber diese Erkenntnis muss dann eben auch angewandt werden ins Leben oder rübergebracht werden in diese einzelnen Situationen, so wie der Apostel Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 10 eben diese Geschichte aus der Wüste mit dem goldenen Kalb erwähnt und die dann auf die Korinther anwendet. Ja, also man muss das, was an Erkenntnis da ist, das muss man auch verarbeiten und weiterbringen. Und das ist vor allen Dingen etwas, was auch in der Weissagung so wichtig ist, dass wir in der Weissagung nicht nur eine Offenbarung haben, sondern dass wir aus der Gegenwart Gottes jemand in eine bestimmte Situation hineinspricht. Also ganz klassisch das, was der Jesus tat, als er mit der Frau am Jakobsbrunnen sprach, wo er gesagt hatte zu ihr, fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und die Frau sofort ein Vers später sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Also ein Prophet ist vor allen Dingen, oder eine Weissagung ist vor allen Dingen, aus der Gegenwart Gottes etwas zu sagen in eine bestimmte Situation hinein. Weissagung ist eben nicht nur etwas voraussagen, was irgendwann mal passieren soll. Das ist auch Weissagung, das ist auch Prophetie. Aber in der Regel ist das der wichtigste Aspekt von Prophetie, ist zuerst einmal aus der Gegenwart Gottes etwas in eine spezielle Situation hineinbringen. Wir werden Wahrsager.
Ja, auch den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das weiß ich ja nicht, dass Jesus weiß es, was er weiß. Aber
gut, das war
ein Problem. Würde ich sagen,
naja, es gab auch im Neuen Testament natürlich einen Agabus, der eine Hungersnot prophezeit hat. Das war auch kein Wahrsager.
Genau, was ist jetzt heute, wenn ich das kann?
Ja, gut, da muss man sich vielleicht mal gesondert mit auseinandersetzen. Aber Fakt ist natürlich, dass die Offenbarung Gottes, dass wir mit einem so spricht der Herr und er offenbart bestimmte Sachen, dass die abgeschlossen sind. Aber wenn ich jetzt in bestimmte Situationen bei jemandem hineinspreche, das geht heute, dieser Dienst gibt es heute auch noch. Ja, das hoffe ich zumindest, dass wenn wir sonntags hier zusammenkommen, dass der Geist Gottes immer wieder schafft, durch den Bruder, der hier vorne steht, in die speziellen Situationen des Einzelnen hineinzureden. Ja, das ist prophetischer Dienst und das ist das Wesen des prophetischen Dienstes. Und das gab es ja auch bei Nathan, als er dem David gegenübergetreten ist, nachdem er mit Bathseba dort diese Sünde begangen hatte. Also da gibt es ja die verschiedensten Propheten, die in die Situation dort hinein gesprochen haben. Also Weissagung und Lehre ist dann eher dieses systematische Lehren von Dingen. Eigentlich das, was wir heute jetzt hier machen, ist so ein Zwitter zwischen Weissagung und Lehre. Ich versuche eigentlich in meinen Diensten immer auch in bestimmten Bereichen Herz und Gewissen anzusprechen. Immer auch versuchen, Gläubige in das Licht Gottes zu bringen. Aber im Grunde ist das auch Lehre, etwas mal systematisch darzulegen. Man kann sich vielleicht merken, nicht immer ist Prophetie ein Vorhersagen, aber immer ein Hervorsagen. Der Spruch hat mir außerordentlich gut gefallen, um Prophetie zu kennzeichnen. Ja, Prophetie setzt Unvollkommenheit voraus. Wenn wir im vollkommenen Zustand hätten, bräuchten wir keinen prophetischen Dienst. Ja, das geht auch aus 1. Korinther 13 hervor. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Also da merken wir, eine Prophetie setzt einen unvollkommenen Zustand voraus und wird tatsächlich auch dann einmal weggetan werden, wenn wir dann beim Herrn sind, dann ist keine Prophetie mehr nötig. Prophetie ist die Stimme des Geistes, Nehemia 9, Vers 30, und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und zeugtest gegen sie durch deinen Geist. Und jetzt heißt es, durch deine Propheten. Aber sie gaben kein Gehör. Also da finden wir auch, dass die Prophetie tatsächlich die Stimme des Geistes Gottes ist. Was ich sehr interessant fand in der Vorbereitung zu diesem Thema, ist, dass wir haben das ja schon mal auch bei der Anbetung gemacht, wo kommen diese Worte zum ersten Mal vor? Und das ist sehr interessant, das hätten wir vielleicht gar nicht gedacht, dass es einmal in 1. Mose 20, Vers 7 heißt, und nun, da ist die Situation mit Abraham und Abimelech, wie er dort seine Frau als Schwester ausgibt und dann der Abimelech sich dann die Sarah nimmt und dann auf einmal so einen Traum hat von Gott und dass er die Frau nicht anrühren soll. Und dann heißt es, und nun gib die Frau des Mannes zurück, das sagt Gott ihm in dem Traum, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten und du wirst am Leben bleiben. wird da wahrscheinlich stehen. Ja? Er wird für dich bitten. Das ist schön. Er ist ein Prophet, ist in erster Linie mal einer, der für das Volk bittet oder der für jemand anderes bittet. Das ist auch für uns wieder wichtig, wenn wir einen prophetischen Dienst tun, den Dienst der Weisung. Im Übrigen können das auch Schwestern tun. Das kommen wir gleich noch dabei, nur nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist ja sowieso nur für die Brüder. Nein, auch für die Schwestern gilt das, dass wenn wir einen prophetischen Dienst haben müssen, dann müssen wir auch Beter sein. Weil nur dadurch, dass wir beten, bekommen wir ja Eindrücke von dem Herrn, was für eine bestimmte Situation mal sehr wichtig sein können. Aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus entsteht ja dann auch der prophetische Dienst. Ja, und dann das zweite Vorkommen finden wir dann in 2. Mose 4, Vers 16. Und da heißt es, das finden wir in 2. Mose 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Und in 2. Mose 4, Vers 16 lesen wir, was das bedeutet eigentlich. Und er, Aaron, soll für dich zum Volk reden und es wird geschehen, er wird dir zum Mund sein und du wirst ihm zum Gott sein. Also ein Prophet ist jemand, der für jemand anders spricht. Also jemand, der im Auftrag eines anderen spricht. Und so lesen wir auch in Jeremia, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist zutiefst etwas, was mit dem prophetischen Dienst verbunden ist. Denn er hat im Namen des Herrn unseres Gottes zu uns geredet, also im Auftrag eines anderen zu reden. Das schönste Beispiel finde ich Johannes den Täufer, von dem es heißt, ich bin die Stimme des Rufenden in der Wüste. Er wollte nicht mehr sein, seine Person war völlig egal, er war eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Sind wir damit zufrieden, auch mal nur eine Stimme zu sein? Und unsere Person ist gar nicht gefragt, sondern wir sind einfach die Stimme eines anderen. Also wenn wir uns in dieser Weise von Gott gebrauchen lassen wollen, dann wollen wir die Stimme eines anderen, nämlich die Stimme unseres Herrn sein. Propheten sind, jetzt habe ich mal ganz, das könnt ihr auch mal zu Hause euch mal nachlesen, was da steht, aber es sind tatsächlich nicht nur Leute, die Gericht ankündigen, sondern es sind zutiefst auch Leute, die Barmherzigkeit, Vergebung, Erbarmen, Güte und dergleichen verkündigen. Wenn wir das nur mal mit Micha 7, Vers 18 lesen würden, ein herrlicher Vers. Es sind solche, die feststehen. Elia, von dem heißt es, von dessen Angesicht ich stehe, sagt er zu Ahab. Er hat vor Gott gestanden und nur weil er vor Gott gestanden hatte, konnte er auch vor diesem Ahab bestehen. Das sind Leute, die ermahnen, die erbauen, die trösten, die aber auch mitfühlen. Hosea musste wirklich das erleben, wie Gott sich fühlt. Er musste eine Hure heiraten und musste das empfinden, was Gott empfand, wenn er die Hurerei seines Volkes ertragen musste. Also Propheten sind zutiefst Leute, die auch mitfühlen in den bestimmten Dingen, die sich nicht dahinstellen und das Volk Gottes nur verurteilen, sondern die anschließend auf ihre Knie gehen und klagen und weinen vor Gott. Das ist sehr schön bei Micha auch zu sehen, das können wir im Einzelnen natürlich jetzt nicht nachvollziehen, aber das sind Dinge, die ich gefunden habe beim Studium der kleinen Propheten, dass sie Leute sind, die mitfühlen. Es sind Leute, die Lasten tragen, die Lasten auf sich nehmen, die auf der einen Seite, wenn es zum Beispiel heißt Ausspruch des Herrn über sowieso, dann heißt Ausspruch, ist das gleiche Wort, könnte man auch mit Last übersetzen. Last des Herrn über sowieso. Ja, also Last und Ausspruch ist das Gleiche. Leute, die sich gebrauchen lassen im Dienst, im prophetischen Dienst, das sind solche, die eine Last haben, von Gott aufgelegt bekommen, aber auch wo das Volk, was sie tragen, eine Last sein kann. Also die Not im Volk eine Last sein kann. Also Propheten sind Lastträger. Ich habe auch gefunden, dass jeder Prophet so seinen beschränkten Dienst hat. Keiner von den Propheten kann alles leisten, sondern auch von Jona, da ist es ganz interessant, der ist so bekannt geworden in 2. Könige 14, Vers 25, dass er sehr speziell einen Dienst dort übernehmen sollte. Hattest du dich gerade gemeldet? Ja, ich dachte, ich bin gerade in. Dann, also damit will ich sagen, jeder Dienst hat auch gewisse Grenzen und das muss auch der Diener, der Gott dient, in dieser Weise auch zur Kenntnis nehmen. Wie gesagt, Frauen im Dienst habe ich schon gesagt, da gibt es die Miriam, da gibt es die Deborah, da gibt es die Anna, da gibt es auch die Stelle in 1. Korinther 11, wo es heißt, wenn die Frauen aber weissagen, dann lass sie sich bedecken. Dann gibt es auch negativ natürlich die Prophetin Jesabel in Offenbarung 2, Vers 20 im Sendschreiben an Thyatira. Also es gibt auch den Dienst der Weissagungen für die Frauen. Sie sind davon nicht ausgenommen, nur halt nicht in der Gemeinde, weil wir ja finden, dass die Frauen schweigen sollen in der Gemeinde. Ja, ein ganz wichtiges Wort, das gilt natürlich nicht nur, wenn man Prophezeiungen aussprechen möchte, erst hören, dann sprechen, ja, manchmal auch erst mal nachdenken, bevor man redet, das ist immer ein guter Grundsatz, aber viele der prophetischen Bücher fangen so an, das Wort des Herrn, das an Hosea oder sowas, oder an das Wort des Herrn, also es kein Prophet bringt sich selbst oder bringt das, was er für gut hält, sondern er bringt das Wort des Herrn. Und das ist auch sehr wichtig für uns, dass wenn hier ein prophetischer Dienst geschieht, dass darum gerungen wird, dass es das Wort des Herrn ist. Dass man, dass jetzt nicht einer kommt und sagt, naja, wir gucken mal, was in dieser Stunde da von der Decke gerieselt kommt. Ich habe da einfach nur mal an den Vers gedacht und dann bringe ich einfach mal das, was ich gerade so denke. Ja, das ist nicht das Wort des Herrn. Das Wort des Herrn ist das, was der Herr dir in deiner Gemeinschaft mit ihm auf das Herz legt. Und was du dann die Verantwortung hast, auch weiterzugeben. Und das kann auch ein Besuch sein bei einer alten Schwester im Krankenhaus. Ja? Oder ein anderer Dienst. Wir müssen nicht nur immer an diesen Dienst hier von der Kanzel denken. Ja, ernst ist auch doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht geboten habe zu reden oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet soll sterben. Es ist etwas Ernstes damit verbunden, wenn man diese Dienste tut. Man sollte es nicht in Vermessenheit oder mit Vermessenheit tun. Das gilt im Übrigen auch im Neuen Testament, da heißt es einmal, seid nicht viele Lehrer. Gut, das ist jetzt auf die Lehrer bezogen, ja. Aber dass sie ein schwereres Gericht zu erwarten haben. Also wer Gottes Wort verkündigt, der ist auch verantwortlich, in Aussprüchen Gottes zu reden. Das, was er redet, sollte mit Gottes Wort in Übereinstimmung stehen. Bei allen Fehlern, die man natürlich da auch macht. Ja, wann tritt ein Prophet auf? Natürlich hauptsächlich dann, wenn der Zustand schlecht ist. Wir haben das gesehen schon. Wenn eben ein unvollkommener Zustand da ist, dann treten die Propheten auf. Aber das haben wir vielleicht auch schon 100-mal gehört, aber was wir vielleicht nicht 100-mal gehört haben, was mir aber besonders wichtig ist, wenn ein Prophet die mahnende Stimme erhebt, dann ist das, um das Volk aufzuwecken, damit sie wieder wach werden. Aber die andere Seite ist immer, dass wenn so ernste Dinge verkündigt werden, dann bedeutet das auch eine Ermutigung für alle die treu sein wollen. Also der Dienst der Weissagung ist eben zur Erbauung und zur Ermahnung. Und das ist auch sehr wichtig, wenn wir meinen, wir müssten mal etwas jemandem sagen, was Ernstes sagen, eine Ermahnung sagen, dann wollen wir uns immer auch daran erinnern, dass wir etwas zur Erbauung, dass Propheten auch was zur Erbauung und zur Ermahnung beitragen. Aber wie gesagt, wichtig finde ich das, dass eben in schwierigen Situationen auch solche ermutigt werden, die eben treu dem Herrn nachfolgen wollen. Dass es eben nicht der Prophet nur die im Blick hat, die abgefallen sind und die auf den Weg zurückkommen sollen, sondern auch die im Blick hat, die am Wort Gottes festhalten wollen. Ja, wie wichtig ist dieser Dienst natürlich heute, dass wir uns daran wirklich erinnern. Und so müssen wir dann hinterher auch die Propheten lesen. Es gibt falsche Propheten, die einfach nur das Gesicht ihres Herzens reden. Wir haben das gerade schon gesagt, wenn Leute meinen, sie sind gesandt und sie sind aber nicht gesandt. Ich habe es hier aus Jeremia 23. Ich habe die Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Hätten sie aber in meinen Rat gestanden, so würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es ab. Und das ist jetzt hier, sieht man wieder den Dienst eines Propheten. Das sollte er tun, nämlich jemanden abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit seiner Handlung. Also das ist die Aufgabe eines Propheten, dass man den, der abgefallen ist, abbringt von seinem bösen Weg und von den bösen Handlungen. Also es gibt auch falsche Propheten, damit müssen wir rechnen. Die Prophetie beinhaltet, das fand ich eigentlich sehr interessant, klar, die Prophetie, das habe ich auch schon gesagt, betrifft natürlich in erster Linie mal die Gegenwart. Ja, natürlich haben wir sehr viele prophetische Schriften, die sich auch mit dem zukünftigen Israel beschäftigen, aber viele Prophezeiungen, auch wenn die sich mit der Zukunft beschäftigen, sollen die trotzdem in der Gegenwart uns was bedeuten. Und viele Prophezeiungen wie von Elia und Elias, die haben gar nicht viel in der Zukunft geweissagt, sondern das, was gerade aktuell dran war. So, aber was ich hier interessant finde, und in der Zukunft haben wir natürlich auch viele Prophezeiungen, die in der Zukunft liegen, das ist uns allen klar. Aber was mir nicht so klar war, war, dass es eben auch Prophezeiungen gibt oder Weissagungen gibt, die die Vergangenheit betrifft. Denn auch 1. Mose 1, das, was wir soeben hatten, oder Hesekiel 31, was wir soeben hatten, das sind doch Dinge, die hervorgekommen sind, hervorgeredet worden sind, aus das konnte doch keiner wissen, da war doch keiner dabei. Ja, aber die uns offenbart worden sind, damit wir sie heute wissen, wie das mit der Schöpfung gelaufen ist und auch der Fall Satans im Übrigen, ja, in Hesekiel 28 oder auch Jesaja 14, da wird der Fall Satans beschrieben, da war keiner dabei. Das ist, kann auch das Wort der Weissagung sein, dass etwas hervorgeredet worden ist, etwas, was hervorgebracht worden ist, was im Verborgenen gewesen ist. Das fand ich an der Stelle sehr interessant. Und jetzt haben wir noch die Zielrichtung der Prophetie und da kommen wir dann auch zu Lukas 24. Die Prophetie ist dafür gegeben und das müssen wir immer im Kopf jetzt halten, wenn wir uns mit den Propheten beschäftigen. Sie beschäftigen sich mit Abläufen hier auf dieser Erde und vor allen Dingen, um eine Person hier auf der Erde einzuführen. Die Person, die wir am meisten lieb haben, die soll hier auf dieser Erde zur Macht und zur Herrlichkeit kommen. Und die ganzen Prophetien weisen darauf hin und haben dieses Ziel, auf diesen einen hinzuweisen, der kommen soll. Der hier das Zepter übernehme, der hier abgelehnt wurde, soll einmal hier auf dieser Erde regieren und soll hier das Zepter in seiner Hand halten. Also alles weist darauf hin, diese ganzen Prophetien, vor allen Dingen die 12 kleinen Propheten, das ist sehr schön in fast jedem zu sehen, wie dieses kommende Reich und dieser kommende König dort beschrieben werden. Und im Lukas 24 heißt es dann, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er, der Jesus, ihnen in allen Schriften das, was ihnen betraf. In allen Propheten, da wäre ich gerne bei gewesen, ja, was der Jesus da alles gesagt hat. Merken wir müssen die Propheten lesen. Wir müssen mehr die Propheten lesen. Der Herr hat in allen Propheten etwas gehabt, wo er auf sich selbst hinweisen konnte. Und ich habe die Propheten jetzt die meisten studiert. Und manchmal ist mir das echt erstmal schwer gefallen. Aber ich habe glücklicherweise auch gute Kommentare gehabt, die mir geholfen haben zu erkennen, was auf den Herrn hingewiesen hat. Und vor allen Dingen war mir eine, ich weiß nicht mehr, wo ich es gefunden habe, aber das war mir wichtig, weil man sucht dann immer den Herrn so, ja, da steht von der Geburt des Herrn oder von seinen Leiden und so weiter. Aber wisst ihr, hinterher habe ich gedacht, eigentlich stehe ich die ganze Zeit vor dem Auge des Herrn, vor dem prüfenden Auge des Herrn. Die, nicht alle Prophetien malen uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus vor Augen. Das denken wir vielleicht. Aber wisst ihr, dann steht der Herr Jesus vor uns in all seiner Herrlichkeit. Aber wisst ihr, manchmal stehen wir vor ihm mit all unseren Unzulänglichkeiten und dann liegt das prüfende Auge Gottes auf uns. Und dafür sind die Propheten oft geschrieben. Und diese Propheten bringen uns aber in die unmittelbare Gegenwart, weil diese Dinge, die dort in den Propheten geschrieben werden, zutiefst mit unserem Leben verbunden sind. Und wenn wir diese Dinge ernst nehmen und wahrnehmen, dann werden wir in die Gegenwart Gottes gebracht. Dann werden Dinge aus unserem Leben beseitigt, die störend sind in der Gemeinschaft und hinderlich in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist sehr schön zu sehen. Und dann werden die Propheten sehr, sehr lebendig, wenn man sie so lesen kann. Und dann wird dieses Wort auch wahr werden, was wir hier haben im Hebräerbrief, denn das Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und jetzt achtet drauf, lest mit, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Und jetzt kommt, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor dem Auge dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ich finde das großartig. Hier geht es um das Wort Gottes und am Ende heißt es auf einmal vor ihm unsichtbar und mit dem wir es zu tun haben. Auf einmal ist das Wort Gottes eine personifizierte Person geworden. Und da auf einmal steht der Herr Jesus vor uns. Und wenn wir dieses Wort Gottes lieb haben, wenn wir darin studieren, dann wird sich da auf einmal dieser unsichtbare Herr vor uns auftun. Dann werden wir merken, mit wem wir es zu tun haben. Und das ist so herrlich und das ist auch so wichtig für unser Leben, dass wir dort auch motiviert werden, wirklich ein lebendiges Zeugnis für den Herrn zu sein. Also Christus, also predige Christus, bedeutet eben auch, predige das, was mit Christus in Übereinstimmung steht. Hier habe ich jetzt noch schöne Schriftstellen, ja, die sind sehr schön, einfach zu zeigen, dass, wie wichtig das ist, sich mit der Prophetie zu beschäftigen. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, alles, auch die kleinen Propheten, ja, müssen wir mal lesen, ja, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Damit wir durch das Ausharren, durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wir wollen doch Hoffnung haben, müssen wir die Schriften lesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Überführung, zur Rechtweisung, Unterweisung, alles. Und das, was wir gerade haben, prophetisch Wort, ist wie eine Lampe. Ja, also es ist ein wichtiges Mittel, um dem Herrn hier in Treue zu dienen. Jetzt noch abschließend die Punkte ein bisschen zusammen. Wenn wir uns mit den Propheten beschäftigen, dann müssen wir ein paar Dinge eigentlich nur im Auge behalten. Nämlich, ich habe ja so einen Scheinwerfer hingemacht, um einfach damit anzudeuten, man kann verschiedene Scheinwerfer auf das Wort Gottes wenden. Und einmal ist es der Scheinwerfer des historischen Hintergrundes. Das ist erstmal eine Vorarbeit, die müssen wir halt mal machen. So, und dann gucken wir uns an, was ist erfüllte Prophetie, wo hat ein Prophet etwas geweissagt, was sich schon erfüllt hat, und was ist noch zukünftig. Was hat sich noch nicht erfüllt? Das ist oft ganz spannend, nachzuforschen, was hat sich erfüllt, was hat sich noch nicht erfüllt. Und dann als dritten Punkt, und das machen wir oft zuerst, ja, aber diese beiden Vorarbeiten sind meines Erachtens wichtig, um Dinge wirklich zu ergreifen, dann verstehen wir auch die praktische Anwendung besser. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir diese Dinge dann versuchen, auf unser Leben ganz praktisch anzuwenden. Also behalten wir jetzt im Hinterkopf, Propheten haben immer mit der Erde zu tun. Propheten richten sich nie an die Gemeinde, außer natürlich in der Anwendung. Ja? Aber es gibt kein, die Gemeinde, das haben wir in anderen MBS schon gehabt, ist eben ein Geheimnis. Das war den Propheten und Aposteln nicht kundgetan worden und ist erst jetzt durch den Apostel Paulus damals offenbart worden. Also die Gemeinde finden wir nicht im Alten Testament, da könnt ihr so lange suchen, bis er schwarz wird. Die war verborgen in Gott, so heißt es im Epheser Kapitel 3. Und Gott verfolgt eben sein Ziel auch für diese Erde und das wird uns vor allen Dingen in den Prophezeiungen, in den kleinen Propheten auch dargestellt. Israel hat eine Hoffnung, das müssen wir im Auge behalten und die Gemeinde hat Israel nicht ersetzt. Wenn wir diese paar Punkte ganz gut im Auge behalten, wenn wir die kleinen Propheten lesen, dann können wir die mit sehr viel Gewinn lesen. Das ist die letzte Folie und das ist so die Überleitung zu dem Propheten. Ich weiß noch nicht, welchen ich mir aussuchen werde, aber das gilt jedenfalls für die, die jetzt kommen. Dass, ob das nur Amos ist oder Hosea ist, die waren in einer Zeit, wo es ein goldenes Zeitalter gab. Das war die Zeit Jerobeams und das war zwar ein gottloser König, aber die Zeit in diesem Nordreich, die war von Wohlstand und Überfluss gekennzeichnet. Und das ist oft ein Segen natürlich, ist Wohlstand auch ein Segen, aber in dem Fall werden wir sehen, ist dieser Wohlstand eine Riesengefahr gewesen. Und ich denke auch, dass das für unsere Zeit heute so gilt, dass der Wohlstand, in dem wir leben, durchaus nicht ein Segen nur ist, sondern dass Wohlstandszeiten eben auch immer dazu geführt haben, dass wir uns unabhängig gemacht haben von Gott. Wisst ihr, der Teufel, der hat beim Hiob, hat er ihm alles weggenommen. Er hat ihm alles genommen. Und so wollte der Teufel den Hiob packen, wollte ihn von Gott wegbringen. Und der Teufel hat es nicht geschafft, dadurch, dass er ihm alles weggenommen hat. Alles, was ihm lieb und teuer war, hat er ihm weggenommen. Das hat der Teufel nicht geschafft. Und jetzt hat der Teufel eine andere Methode entdeckt. Er schenkt uns einfach alles, was wir haben wollen. Und wenn wir ehrlich sind, ist diese Methode sehr erfolgreich. Wie es dem Teufel gelungen ist, die ganze Christenheit hier, zumindest im Westen, in den westlichen Ländern, wirklich von Gott abzubringen. Wir sind doch kein christliches Abendland mehr. Der Wohlstand hat uns weggebracht von den göttlichen Dingen. Und das ist eben genau die Zeit von Hosea. Und deswegen ist das eben auch so interessant zu sehen, diese Propheten zu studieren, weil sie von der Zeit her ähnliche Strukturen haben, wie wir sie heute kennen. Und das macht die Sache und das Studium dieser Propheten wirklich sehr spannend, weil wir viele Dinge wirklich auch mit unserer Zeit vergleichen können. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir es lernen, Mangel zu leiden und dass wir lernen, Überfluss zu haben. Du sagst vielleicht, Überfluss zu haben brauche ich nicht zu lernen. Ich glaube, das muss man lernen, Überfluss zu haben. Du kommst aus der Lehre, verdienst dein erstes richtiges Geld und auf einmal, wow, alles Dinge, die man vorher nicht gebraucht hat, die hat man dann auf einmal. Ja? Also so war es jedenfalls, als ich aus der Lehre kam, war das bei mir so. Ja? Auf einmal konnte man sich Dinge leisten, die man vorher sich nicht geleistet hat, selbst als man schon in der Lehre war. Man muss lernen, damit umzugehen, mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und da ist der Paulus uns ein wirklich großartiges Vorbild. Habt ihr Fragen? Ach, dem 44. Ich dachte, dann musst du uns jetzt nochmal sagen, welchen du meintest. Ach so, jetzt werde ich meinen. Okay.
Die Propheten und die Psalmen für die Schrift.
Stimmt.
Wenn man dann in Lukas 24, Vers 44 liest, dann sagt der Jesus: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war.
Ja. Also ich würde sowas natürlich jetzt, ich kann dir das nicht sagen, dass ich sowas generell ablehnen würde. Nur wenn jemand kommt, so spricht der Herr. Dann muss das sein, was in der Bibel steht. Ja, also natürlich kann ich in bestimmte Umstände hineinsprechen, aber ein so spricht der Herr steht mir nach meines Erachtens nicht so, es sei denn, ich sage demjenigen wirklich ein Wort Gottes. Ja, was wirklich in,
du hast ja eben den Agabus als Beispiel gebracht.
Ja, das ist natürlich, deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, ich lehne das ja auch nicht komplett ab, nur man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir da noch in einer Zeit waren, wo die Bibel zum Beispiel gar nicht vollständig vorhanden war. Ja, also es war schon auch noch eine andere Übergangssituation, die man da hatte. Ne? Aber ich weiß nicht, hast du da auch noch einen Satz zu? Oder?
Ja, erstmal ist es so, dass